Gut, dann begrüße ich Sie zur heutigen Sitzung. Ich lasse noch mal mit Teilnehmerliste durchgehen. Wer von Ihnen war das letzte Mal nicht da? Oh, so viele. Gut, dann tragen Sie sich einfach hier an den Namen für Ihre Adresse. Dann lasse ich noch ergänzend hier noch den aktuellen Seminarplan durchgehen. So, wir haben heute uns vorgenommen, den ersten Text zu lesen. Das sehen Sie gleich, ich komme darauf zu sprechen. Aber wir wollen heute verschiedene Dinge machen. Ich werde zunächst was über mögliche Essay-Themen sagen. Also, Sie wissen ja, das ist ein Essay-Kurs und ein normales Seminar. Sie können also sich entscheiden. Die Anforderung für Essays habe ich ins Internet gestellt. Das müsste jeder von Ihnen sehen können im LSF-System. Genau, werde ich ein paar mögliche Essay-Themen vorstellen. Sie wissen ja, 4 Essays würden Sie dann schreiben müssen, wenn Sie dafür einen Bescheid haben wollen. Und die Zeichenzahl und so weiter habe ich auch im Internet gestellt. Dann werde ich ganz kurz die Protagonisten dieses Seminars nochmal vorstellen, auch anhand eines Videos. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann lesen wir den ersten Text, diese Introduction von diesem Blattchen, diesem neuen Sammelband. Gemeinsam, ich habe es Ihnen hier rumgeschickt, wir lesen Auszüge draus und diskutieren etwas. Das ist eine sehr gute Einführung. Genau, und Sie sehen auch, ich habe hier so einen silbernen Koffer. Das verheißt nichts Gutes. Aber heute sind Methoden. Also Lehrmethoden. Ne? Warnung, es erwartet Sie noch eine Gruppenarbeit. Eine Gruppendiskussion. So, also jetzt zu den möglichen Essay-Themen. Ein mögliches Thema wäre das Argument des Animalismus. Klingt erstmal so ganz einfach, was Animalismus sei, ist aber gar nicht so leicht. Wir werden darüber heute diskutieren. Dann weiteres mögliches Thema Animalismus versus Konstitutionstheorie, Vorzüge und Probleme, dass Sie das mal abwägen, das wäre eine Möglichkeit. Dann, besonders spannend, Bakers, Lynn Bakers, auf die wir heute noch eingehen, also Baker heißt die Kritik am Animalismus. Und dann, das wäre also hier in der 9. Sitzung, gehen wir da drauf ein, in der 8. und 9. Sitzung am 16. und 23. Juni gehen wir auf Bakers Kritik ein an diesem Animalismus. Also was kritisiert Baker auf Basis der Konstitutionstheorie am Animalismus? Und dann könnte man auch ein Thema nehmen, wie etwa das, was wir in der 10. Sitzung machen, am 30. Juni, Olsons Antwort auf Bakers Kritik. Und dann, was mich auch noch selbst sehr interessiert, 13. Sitzung, Animal Ethics, also gibt es irgendwelche normativen Implikationen, die aus dieser Theorie des Animalismus hervorgehen. Das sind nur einige der von möglichen Essay-Themen. Genau. Haben Sie irgendwelche ergänzenden Themenvorschläge dazu? Also mir geht es darum, dass wir möglichst viele Texte lesen. Sie sehen ja, wir haben hier sehr, sehr große Auswahl. Das sind alles Aufsätze. Die haben so einen Umfang von ca. 20 Seiten. Wir machen das so, dass ich die Ihnen schicke vorher, beziehungsweise Sie haben die ja auch alle schon sich wahrscheinlich heruntergeladen in dieser Textsammlung. Hatte jemand Probleme, diesen Reader zu bekommen? Der ist ja recht umfangreich, also können Sie sich auch selbst ausdrucken, wenn Sie wollen. Aber ich habe da alle Texte drin. Und wir wollen also in jeder Sitzung einen dieser Texte lesen und diskutieren. Und das Spannende ist eben, dass es dann eine Diskussion gab zwischen Eric Olson, den ich gleich vorstellen werde, und Lynn Baker hinsichtlich der Frage, ob Animalismus zutreffend ist oder nicht. Also das sind so ein paar Themen, die ich mir gut vorstellen könnte, dass Sie darüber Essay schreiben. So, das ist der Eric Olson, das ist der Hauptvertreter des Animalismus. Damit ist nicht gesagt, dass es der einzige ist. Wir lesen jetzt nachher gleich diese Einleitung und da gibt es sehr interessante historische Ausführungen zu Vorläufern dieses Animalismus. Aber Animalismus ist eine recht junge Tendenz. Das ist noch nicht so lange im Diskurs, diese Animalismus-Theorie. Und die These, hatte ich das letzte Mal schon mal vorgestellt, ist, die Identität der Person oder des Menschen liegt in ihrem Organismus begründet. Das ist jetzt ganz allgemein. Wenn Sie genau hinschauen, kann man sich natürlich fragen, was ist Identität? Darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen. Identität ist damit gemeint, die soziale Identität, die Rolle. Ist es nicht, damit ist gemeint, nicht die qualitative Identität, sondern die numerische Identität. Also ein und dasselbe. Das, was eine Person zu etwas Einzigartigem, jetzt nicht nur im qualitativen Sinne, sondern etwas im identitären Sinne, also zu ein und derselben Person macht, die über die Zeit ein und dieselbe bleibt, die wir immer wieder identifizieren können als dieselbe, das, der Grund dafür, ist nach der Theorie des Animalismus der Körperorganismus. Das Tier in uns, unser lebendiges System, das leistet die Identität für uns als Menschen, aber auch für uns, wenn wir uns als Person verstehen wollen. Wir müssen natürlich noch klären, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Person. Wir sind kurz darauf eingegangen in der letzten Sitzung. Man kann hier von Intention und Extension Personenbegriffs sprechen. Also Intention ist die Definition. Extension ist der Begriffsumfang. Also was fällt alles unter den Begriff Person? Das ist die Ontologie, das ist eben Extension. Also wenn wir fragen würden, wer von uns ist eine Person, dann wäre das eine Extension. Intention wäre eher, wie definieren wir Personen? Also dieser Satz ist noch gar nicht klar. Ich möchte damit jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass damit alles klar ist, schon beim Animalismus. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen erklären, was ist Identität, was ist Person, wie verhält sich Person zum Menschen, über was sprechen wir eigentlich, dann was ist überhaupt Organismus, was ist denn das und zum Schluss, was ist überhaupt begründet. Ja, Sie sehen also, man kann überall ansetzen. Das ist so eine ganz vorläufige Definition. Es geht einfach darum, wenn wir nach der numerischen Identität von Person oder Menschen fragen, dann müssen wir laut dem Animalismus auf unseren Organismus zurückgreifen, unseren lebendigen Körper, Körperkriterium. Das ist die These. Dem entgegen steht die These von den Baker, Persons and Bodies, hier, und dann Constitution View, also Konstitutionsthese, das ist so die Gegenthese, ich hatte es kurz erwähnt, kann man so formulieren, die wieder numerische Identität der Person oder des Menschen, wie auch immer, liegt in ihrem Bewusstsein. Nicht mehr Körperkriterium, sondern Bewusstseinskriterium. Und dann hinsichtlich der Frage nach unserer tierischen Anlage, unserem Organismus, zu unserem Menschsein oder unserem Personsein. Der Organismus konstituiert die Person, ohne mit ihr identisch zu sein. Und diese letzte These, dass die Person mit dem Körper identisch sei, das war ja gerade die des Animalismus. Hier stellt sich natürlich wieder die Frage, was ist denn bitte schön ein Organismus? Was ist Konstituieren? Das ist die Hauptfrage. Wie müssen wir Konstitution verstehen? Konstitution, da führt Frau Baker immer das Beispiel einer Marmorstatue an. Der Stein, der Marmorstein, konstituiert die Statue. Vielen Dank. Ohne, dass wir sagen würden, die Statue ist der Stein. Das würden Sie nicht sagen. Sie würden sagen, die Statue, da kommt eine Form dazu, die Statue ist ein Kunstprodukt, die Statue ist nichts Natürliches wie der Stein. Sie würden nicht sagen, dass die Statue dasselbe ist wie der Stein. Die Statue ist aus diesem Stein gemacht, aber gerade dieses Gemachtsein würden Sie besonders betonen, wenn Sie von der Statue sprechen. Sie würden fragen, von wem ist die Statue gemacht? Ja, ist für welche Künstler, von welcher Künstlerin? Wo steht die Statue, in welcher Zeit? Diese ganzen Faktoren, die da drumherum kommen, über den Stein hinaus, die wären entscheidend, nach Baker, für die Identität. Ja, und nicht das Material, aus dem diese Person gemacht ist. Obwohl das Material gewissermaßen die notwendige Bedingung ist. Aber es muss noch was dazukommen. Und das ist ja die Frage, was muss dazukommen zu unserem Körper, Organismus, damit wir Person werden. Ja, und sie versucht also, so einen Spagat zu schaffen. Sie versucht einerseits so einen Dualismus zu vermeiden, wie Sie ihn von Descartes kennen, dass wir als Personen denkende Substanzen sind, die von ihren Körpersubstanzen getrennt sind, zwei Sphären. Das möchte sie nicht, sie möchte keinen Dualismus. Sie möchte aber auch nicht einen Zusammenfall haben, wie im Falle des Animalismus, dass also Person sein, Mensch sein, wirklich aus diesem Organismus heraus eins zu eins entleert werden kann. Sie sagt, es ist ein dritter Weg, es ist eine Einheit, Unity, ohne Identität. Wir gehen als Personen, als Menschen mit unserem Körper, mit unserer materiellen Konstitution, mit unserer materiellen Verfasstheit eine ganz enge Einheit ein, ohne dass es eine Identität gibt. Sondern dasjenige, was unseren Körper, Organismus zur Person macht, ist das Bewusstsein. Das muss noch dazu kommen. Und dann sind wir erst Mensch oder Person. Zeigen Sie sich an.
Ja, ich war am Überlegen, ob man das irgendwie in Analogie mit Stoff und Form
setzen
kann, aber da wusste ich nicht, wie weit es gehen kann, weil ich habe ja auch bei Ihnen in einem Kurs auch mal was zu Hans-Jonas gemacht. Und wenn man da mit dem Organismus Begriff dann anfangen würde, dann wäre das ja ganz kompliziert, weil dann wäre es ja nochmal umgedreht und das ist nochmal die Frage.
Ja. Aber diese Frage mit Stoff und Form ist schon sehr zentral. Also viele sagen zum Beispiel, dass die Lynn Baker eine Aristotelikerin sei. Ja. Also Hylemorphismus, Sie kennen Stoff, Hyle, Morphä, die Form, wie sieht es damit aus? Das müssen wir klären. Ja. Wie ist diese Konstitutionsrelation zu verstehen? Das ist die spannende Frage. So, bevor wir jetzt in eine Diskussion übergehen, möchte ich versuchen, ich weiß nicht, ob mir das gelingt hier, jetzt erstmal diesen Eric Olson hier kurz vorzustellen. Sie finden nämlich einige Vorträge hier, wenn Sie googeln nach Münchner Philosophisches Kolloquium im Internet, dann finden Sie da Aufzeichnungen vergangener Vorträge. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier klappt. Das ist ein bisschen lauter. Ich habe es noch nicht probiert. Schauen wir mal, ob das klappt. Das ist die These von Olson, aller Kürze. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf Lynn Baker.
This podcast is brought to you by LMU Munich.
Now, what are persons and how do they exist? The topic of this colloquium, What Are Persons and How Do They Exist, was outlined by the organizers of the colloquium as follows. We use the term considering these uses. Is it on? Is it on?
No.
Oh, thank you. Is this better? Shall I start over? Okay. But you know what the organizers call it, said about the persons. We use the term person not only for natural persons like you and me, but also non-natural entities like juridical persons, dramatic personae, and the person of God, without considering these uses of the word person as equivocations. This raises the question of what persons really are, and how they exist if they're not conceived as merely natural beings, but also not explicitly as non-natural entities. Now that's what the organizers said. I say, this formulation is an intriguing one. On my view, what persons really are human persons, who evolved without human intervention. But the organizers say, there's no equivocation, but as the organizers say, there's no equivocation in calling dramatis personae, etc., persons. The reason that there's no equivocation, in my view, is that the application of the term person for entities that did not evolve naturally is a case of what Aristotle called progen anomaly. In the categories, progen anomaly is the phenomenon of homonyms that get their meaning by reference to a central paradigm case. Aristotle used the example of healthy, the word healthy. We may speak of healthy food, healthy complexion, and healthy urine. But to understand these locutions, we must understand the locution healthy organism. Aristotle took the focal meaning of healthy to come from its application to organisms. If you do not understand what a healthy organism is, you will not understand what healthy food is or a healthy complexion. Healthy food is food that conduces to the health of an organism. Healthy complexions are complexions that indicate a healthy organism.
Genau. Soweit also. Jetzt haben Sie mal einen ganz kurzen Eindruck bekommen, wie diese Hauptvertreter hier aussehen und wie sie reden. Also einfach hier auf die Fakultätsseite, Mythophilosophisches Kolloquium, dieses erste Mythophilosophische Kolloquium aus dem Wintersemester 2014-15, was sind und wie existieren Personen, das hatte ich damals mit organisiert. Da haben wir also diese ganzen Hauptvertreter und Vertreterinnen im Spiel. Genau, das ist die Konstitutionstheorie von der letzten Sprecherin Lynn Baker. Und wir wollen eben in diesem Seminar untersuchen, vor allem, wie sich Animalismus und Konstitutionstheorie zueinander verhalten. Und bevor wir jetzt in die Lektüre dieser Einleitung übergehen, möchte ich eine Frage an Sie stellen, nämlich, sind Menschen Tiere? Das ist natürlich jetzt eine recht offene Frage, aber man kann das diskutieren. Und dazu würde ich Folgendes vorschlagen. Wir bilden jetzt zwei Gruppen. Und zwar, vielleicht trennen wir gerade hier bei Ihnen darum. Und die andere Gruppe ist die. Also die linke Gruppe hier von mir aus gesehen, sei jetzt mal eine Gruppe, die sagt, Menschen sind Tiere, ja. Und die von mir aus gesehen rechte Gruppe soll mal Argumente dafür finden, dass Menschen nicht Tiere sind. Menschen sind wesentlich, wie auch immer, kein Tier. So, und wir gehen folgendermaßen vor. Sie bekommen hier an die Gruppe links von mir, die sagt, Menschen sind Tiere, bekommen grüne Zettel, ne, grün für das Tier, und darf darauf die Argumente schreiben, diesen Stiften. Und die rechte Gruppe, die sagt, Menschen sind keine Tiere, auf blaue Kärtchen. Ja, wir machen jetzt 10 Minuten Gruppenarbeit, dann schreiben Sie Gründe hier drauf und anschließend dürfen Sie diese Zettelchen hier mit diesen Magneten an dieses Whiteboard pinnen und kurz präsentieren. Gehen Sie durch. Tun Sie einfach etwas zusammen und dann.
Qualitative Unterscheidung, jetzt muss ich den Menschen davon
komplett abtrennen oder einfach sagen, okay, sagen wir mal, die sind halt einfach nicht so intelligent oder haben das halt nicht so
aufgeschrieben.
Diese Komplexität ist einfach nur eine Steigerung von irgendwas und nicht wirklich ganz neues Level. Okay, ich glaube, das kann man auf keine Karte
schreiben.
Dann würde ich sagen, kommt es langsam zu sehen. Genauso habe ich mir vorgestellt, ich sehe alles gleich, es gab eine rege Diskussion. Ich würde sagen, wir beginnen mit was sollen wir beginnen, mit Ja oder Nein. Hier ist diese Gruppe, Nein, ist schon sehr aktiv und schon fast aufgestanden. Wir reden noch mit dieser Gruppe, mit dieser blauen Gruppe, die These, dass Menschen nicht hier sind. Sie dürfen dann immer sich hier im Magnet holen und immer zwei zusammen hier diese Seite pinnen und vielleicht ein bisschen was erläutern dazu sagen. Bitte. Sie können nicht alle kommen zur Zeit. Oder vielleicht die wichtigsten, wenn Sie ganz viele haben, nehmen Sie die wichtigsten. Genau. Vielleicht bleiben Sie dann gerade vorne und sagen noch ein bisschen was zu diesen einzelnen Punkten. Das wäre sehr nett.
Ja, also wir haben so ein bisschen Kategorien, also so kleine Gruppen eingeordnet. Wir sagen, wir müssen jetzt ein bisschen ähnliche Argumente, also vielleicht so ein bisschen übergeordnetes Argument, was glaube ich sehr oft angeführt wird und was wahrscheinlich auch sozusagen immer vielleicht auch schwer zu kontern ist, ist irgendwie so eine Gottgeschaffenheit, wenn man gedacht, dass ja viele zwischen Menschenrechte wir auch diese Art und Weise irgendwie versuchen zu rechtfertigen und unsere besondere Stellung dadurch auch ja, festigen wollen gegenüber Tieren. Das so als übergeordnet. Dann haben wir sozusagen so unsere Fähigkeit, uns imaginäre Konzepte auszudenken, also so abstrakte Konzepte wie was haben wir, Geld, Nationalität, Aktiengesellschaften und mal Kunst, dachten wir, gehört auch irgendwie dazu. Also vielleicht so eine Gruppe, die so ein bisschen schwer fassbar ist. Dann haben wir hier zwei, die sich auf unsere Fähigkeit zu sprechen beziehen. Da haben wir vor allem daran gedacht, dass wir vielleicht so eine besondere Form von Grammatik in unserer Sprache haben. Also wollen wir es nicht leugnen, dass Tiere nicht auch kommunizieren, auch über Sprachliche oder über Laute, aber dass vielleicht bei uns noch eine Logik, eine Grammatik dahinter steckt. Fähigkeit, abstrakt zu denken und auch das Denken über den eigenen Tod haben wir als vielleicht doch den Menschen irgendwie eigen klassifiziert. Dann kommt auch diese Gruppe, die so Fähigkeiten nochmal anspricht. Da haben wir Vernunft, Rationalität, was wahrscheinlich ziemlich oft angeführt wird, dass wir vernünftig, rational werden. Und dann die Fähigkeit und Mittel zum Bösen. Wir haben mal gedacht, dass es natürlich im Tierreich irgendwie auch sozusagen gewisserweise böse Dinge gibt, aber wir denken vor allem daran, dass der Mensch sozusagen ohne Anlass, also ohne eigene Drohung, böse Taten begeht und das sich vielleicht im Tierreich nicht findet. Da vielleicht kann man auch drüber diskutieren. Dann haben wir Ego und Alter-Ego-Verständnis. Da ging es so, haben wir glaube ich gesagt, darüber, dass wir sozusagen andere sozusagen als uns selbst ähnlich erkennen und moralische Überlegungen, was ja sozusagen schon ein bisschen mit dieser Menschenrechte
Vielen Dank. Das sind ja schon sehr, sehr zentrale Punkte und die eignen sich jetzt sehr gut dafür, dass die grüne Gruppe, die Animalismusgruppe, vielleicht ihre These und ihre Punkte vielleicht auch in Stellung bringt gegen diese bereits vorgetragenen Punkte. Also vielleicht können Sie das gleiche Zug versuchen, wenn ich es auch nicht. Und wer von Ihnen möchte mal hervorkommen, weil hier zwei Personen kommen. Die Magnete sind da rechts Eck oben. Genau. Die Magnete sind da rechts oben. Nehmen Sie mal zwei Kärtchen pro Magnet vielleicht, das reicht.
Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich passt es auch am besten in Konkurrenz von Gott geschaffen, wäre natürlich die Evolutionsbiologie begründet, was ich jetzt mal auch als das Totschlagargument irgendwie markieren würde. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben uns evolutionär Tierreich hinaus entwickelt, warum sollte ich dann jetzt zum Beispiel annehmen, dass ich, und das wird jetzt wahrscheinlich dann auf die nächsten Karten ein bisschen weitergeführt natürlich, ein qualitativer Unterschied zwischen Mensch und Tier dann irgendwo bestehen sollte.
Ja, im Prinzip geht es ja eigentlich darum, dass man, bei unserer Gruppe ging es darum, dass man die Gemeinsamkeiten quasi stark hervorruft. Was ist eigentlich nun wirklich das, woraus entweder Tier und Mensch sich sehr ähneln, beziehungsweise woraus der Mensch eigentlich aus dem Tier geworden ist. Das wär, wenn man jetzt sagt, der Mensch ist aus dem Tier geworden, dann hebt man den Mensch natürlich wieder aus dem Tierreich heraus. Aber der Punkt ist ja, theoretisch sind ja auch, was weiß ich, aus Dinosauriern sind Vögel geworden und trotzdem sind sie ja beide noch Tiere. Nur weil sie quasi eine Evolution durchlaufen haben, was natürlich das wieder unterstützt. Aber eben jetzt die folgende Argumentation wieder stützt, dass bestimmte Eigenschaften des Menschen, gerade auch mentale Kapazitäten und besonders auch soziales Verhalten, den Tierreich unterstützen, viele, jetzt nicht alle, aber viele, gerade auch bei den Säugetieren, ihre Jungen und diese starken sozialen Bände und auch eben bei den Wölfen dieses Rudelverhalten oder bei Ameisen dieses sozial, die ganze Staaten bilden, worauf sich auch diverse Philosophen dann natürlich rückbezogen haben, dieses Sozialverhalten, was natürlich in den menschlichen Gesellschaften noch stärker komprimiert bzw. stärker an Komplexität gewinnt. Also im Prinzip diese Entwicklung aus vorhandenen Fertigkeiten und mentalen Kapazitäten heraus. Das ist das Hauptargument.
Genau, es können immer zwei sein.
Genau. Dann auch noch gerade zu den Fähigkeiten der Abstraktion, dass der Mensch zum Beispiel Fähigkeiten wie Abstraktion hat, im Gegensatz zu Tieren, würde ich auch nicht ganz so zustimmen. Gerade das Tierreich scheint ja sehr, ich sage jetzt einfach mal, brutal und grausam zu sein, aber wenn man dies auf eine andere Art und Weise betrachtet, klingt das ja eigentlich eher, dass das Tierreich vorwiegend rational handelt. Also es wird der einfachste und sinnvollste, konsequenteste Weg in der Regel verfolgt. Was dem Menschen natürlich, der gerade auch gerne nach Rationalität strebt und nach Effizienz strebt, doch sehr ähnlich kommt. Ah, genau, Riese. Gerade das hier finde ich interessant, die rudimentären Gemeinsamkeiten von Sprache und Kultur. Schaut man sich jetzt gerade die Sprache der Tiere an, also es gibt ja nicht unbedingt eine Sprache, wenn man sagt, die Sprache muss kodifiziert sein, die Sprache muss genau Bedeutung haben, dann möchte man vielleicht sagen, ist der Mensch doch was ganz anderes, weil er sehr verschiedene Sprachen hat, aber geht man jetzt rein, dass Sprache Kommunikation vermitteln muss, dann ist Sprache im Tierreich, also die Lautkommunikation, die Zeichensprache, die Affen natürlich auch erlernen können, Menschenaffen gerade, die den Menschen sehr ähnlich sind, aber man sagt, sie sind keine Menschen in der anderen Organisation, der anderen Argumentation, weil sie ja bestimmte Verhaltensweisen wie eben, sagen wir jetzt, höhere Mathematik, sagen wir einfach höhere Mathematik, verstehen sie nicht, weil deren Gehirnleistung dazu die Kapazität eben nicht hat. Aber sie verstehen so, können zum Beispiel simple Kunstgegenstände machen, die der Mensch, der frühe Mensch, sie auch gemacht hat. Also zum Beispiel, sie können mit ihren Händen malen. Ja.
Ja, was ich noch als Punkt hatte, das ist jetzt wahrscheinlich nur, würde ich mal sagen, jetzt der übergeordnete Punkt für unsere ganze Argumentation eigentlich nochmal eigentlich als weitere Ausformulierung von der Frage eigentlich dasteht, aber ich würde mal sagen, dass es dann zentral ist in dem Sinne, ob wir eigentlich qualitativ übergeordnet sind. Das hatte ich vorher schon erwähnt. Kann man eben, wenn man Unterschiede fasst, kann man die qualitativ betrachten oder sind die letztendlich eigentlich nur quantitativ? Worauf halt jetzt auch unsere Argumentation ist hier, wir haben bei Tieren Sozialsysteme, Sozialverhalten, auch von der Kommunikation her vielleicht Ähnlichkeiten, eine Form von irgendwie künstlerische Tätigkeit vielleicht auch beim Tier irgendwie zu finden. Dann, was wir jetzt eher noch nicht hatten, ist jetzt zum Beispiel der Punkt, dass wir jetzt natürlich auch den Menschen irgendwie als triebgesteuert verstehen können. So, ich glaube, ich hätte sowas gemacht, oder? Verstehen können. Weshalb wir eigentlich nicht nur von unserer Betrachtung jetzt, wo wir es jetzt bisher hatten, Mensch, also das Tier hat Fähigkeiten, die dem Menschen irgendwie gleichkommen, sondern eben auch in die andere Richtung. Der Mensch ähnelt doch in bestimmten Punkten doch eher noch dem Tier als das, was wir größtenteils mit Vernunft, Rationalität, Fähigkeit, Wille zum Bösen, moralische Überlegungen dem einfach so zuschreiben würden. Und gleichzeitig kann man natürlich immer noch sagen, dass man ja nicht unbedingt weiß, ob jetzt das Tier jetzt irgendwie vielleicht nicht auch ein Bewusstsein haben könnte. Wir sprechen aus unserer Perspektive, wir können den Menschen ein Bewusstsein zuschreiben und sagen vielleicht dann einfach, okay, das Tier hat keins. Können wir so jetzt vielleicht nicht direkt nachweisen, aber man muss es ja nicht ausschließen.
Ja, vielen Dank auch für diese Gruppe. Jetzt haben wir hier wirklich zentrale Argumente, Punkte versammelt. Wir müssen das jetzt gar nicht weiter ausdiskutieren. Ich denke, die blaue Gruppe hätte jetzt gleich wieder gegen Argument gehabt gegen die Grüne und dann wieder die Grüne gegen die Blaue. Ich werde das fotografieren und ins Internet stellen. Dann können Sie es sich mal anschauen. Worauf ich noch hinweisen wollte, war auf dieses Wort sind. Das ist zeitdeutig, dieses Sein. Sind Menschen und Tiere. Sie wissen ja, Sein hat mehrere Bedeutungen. Also Sein kann im Sinne verstanden werden von Identität. Sein kann verstanden werden im Sinne des veritativen Seins. Ist es wirklich so, wie ich sage? Und Sein kann auch verstanden werden im Sinne von essentiell und akzidentell. Und das wäre hier noch eine Unterscheidung, die man anbringen könnte. Also man könnte sich fragen, ja, inwiefern sollen Menschen und Tiere sein? Wesentlich oder vielleicht nur unwesentlich, akzidentell. Und also je nachdem, wie man jetzt Sein hier versteht, kann man sich zu der einen oder anderen Gruppe schlagen. Es gibt eben die These des Animalismus, die sagt, wir sind als Menschen wesentlich Tiere und akzidentell vielleicht noch irgendwie besonders kulturschaffende Individuen, vielleicht auch Personen, akzidentell. Aber wesentlich sind wir Tiere. Die andere These könnte lauten, nein, wir sind als Menschen nur akzidentell Tiere, aber wesentlich Personen. Wir haben eben noch eine Körperseite, aber das ist uns nicht wesentlich, das ist so eine Äußerlichkeit, die Person betrifft. Jede Person braucht halt einen Körper, aber wir könnten uns zum Beispiel Personen vorstellen, vielleicht auch Menschen, ist die Frage, oder Personen, die gar keinen organistischen Körper haben. Personen, die irgendwie aus, überlegen sich Cyborgs und solche Wesen, also Personen, die auf einer ganz anderen Infrastruktur errichtet sind, die aber auch über personale Eigenschaften verfügen, wie Selbstbewusstsein, Verantwortung, Nationalität, solche Dinge. Also darauf wollte ich nur hinweisen, das hängt davon ab, wie wir dieses Sinn verstehen. Und Animalismus versteht Sein sehr, sehr im Sinne von wesentlicher Eigenschaft, wesentlicher Wesensidentität. Und Frau Baker wird dieses Sein eher im schwächeren Sinne verstehen, im Sinne von, ja, wir sind schon Tiere, aber eben nur konstituiert durch Tiere, nicht identisch mit Tieren. Wir sind konstituiert durch ein Tier in uns, unseren Körper. Aber das macht uns nicht wesentlich aus. Es kommt noch was ganz Wesentliches hinzu. Und sie wird dann sagen, Sie haben vielleicht schon eine Idee, was dazukommt. Dann für Frau Baker ist es sowas wie Selbstbewusstsein. Ja? Also Selbstbewusstsein und Sprache. Das sind hier diese Punkte hier. Das ist für Frau Baker ganz zentral. Das ist für sie das Wesentliche am Menschen und nicht der Körper. Okay, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Haben Sie noch Bemerkungen, Fragen zu diesen Punkten? Also ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte genannt. Moralität ist häufig ein Argument, Intersubjektivität, das Böse finde ich aus eigenem Hintergrund sehr interessant, und die Bösen beschäftigen mich gerade sehr intensiv. Also das ist ein guter Punkt. Man kann natürlich unterstreichen, ob der Begriff des bösen überhaupt sinnvoll ist. Und ich sage so, der Begriff ist überflüssig. Böse Konstruktion. Das ist eine große Debatte drum. Aber solche Konzepte, man würde vielleicht Tieren jetzt nicht unterstellen, dass sie böse sind. Sondern wenn der Begriff des Bösen wirklich sinnvoll ist, dann gilt er nur für freie Wesen, für Personen. Ich, vielleicht einen Begriff hätte man hier noch, genau, doch Fähigkeit, Wille zum Bösen, das ist natürlich dann hier der Begriff der Freiheit. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der steht hier so im Hintergrund, aber den sollte man sich auch noch vor Augen halten, Freiheit. Natürlich kann man auch sagen, Tiere sind frei, man kann sagen, Freiheit ist eine quantitativ, eine graduelle Angelegenheit. Es gibt eben Organismen, die sind mehr und die sind weniger frei, wir sind eben, wenn man sich graduell denkt, wir sind eben an der oberen Spitze der Freiheit, aber es geht noch freier und wir können ins Tierreich hinabsteigen und dann nimmt die Freiheit so graduell ab. Also der Freiheitsbegriff wäre vielleicht auch noch wichtig, wobei der Freiheitsbegriff natürlich auch total vieldeutig ist und ein total schwierig zu bestimmter Begriff ist. So, jetzt haben wir hier dieses schöne Bild hier. Das ist das Cover eines neuen Bandes, der ist vor ein paar Monaten ist herausgekommen, Animalism. Und das ist dieser Platt hier, das Snowden, die haben diesen Band herausgegeben. Und der Untertitel lautet New Essays on Persons, Animals and Identity. Also Personen, Tiere und Identität. Hier werden diese Konzepte in ein ganz enges Verhältnis gebracht. Und diesen Sammelband finde ich sehr gut, weil er diese recht neue Tendenz des Animalismus, also die These, dass wir als Personen im Wesen nicht Tiere sind, sehr breit behandelt und darin findet sich eine sehr informative Einleitung, die wir jetzt gemeinsam ein bisschen lesen werden. Ja, Sie haben sicherlich den Text ausgedruckt oder sonst parat, falls nicht. Wir haben hier Zitate. Wer möchte mal lesen? Möchte mal jemand von Ihnen dieses erste Zitat lesen? Freiwillige vor. Vielen Dank. Also, was sind die Vorzüge dieses animalistischen Zugangs? Was ist der Vorteil davon? Können wir jetzt auch schon mal im Ausgang von diesem Zitat sprechen. Was verspricht der Begriff des Animalismus an Einsichten gegenüber dem Begriff der Person, wenn wir diesen Zugang wählen? Und vielleicht weiterführend noch gefragt, welche Probleme könnten natürlich auch damit auftauchen, wenn wir jetzt eine Position vertreten, die sich Animalismus nennt. Kommt auch noch in späteren Zitaten drauf. Und noch eine Anschlussfrage, worin könnten diese Konvergenzen zwischen verschiedenen philosophischen Traditionen und Untersuchungsbereichen bestehen. Worum könnte diese Konvergenz bestehen, wenn wir von Animalismus sprechen? Animal Studies, was könnte denn das sein? Ja? Oder?
Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wahrscheinlich niemand irgendwie ablehnen würde, dass wir irgendwie was Tierisches haben oder halt irgendwie mit Tieren zu tun haben. Schwieriger ist, wenn man es dann versucht, mit irgendwelchen Begriffen, also halt irgendwie Gegenbegriffen oder irgendwie Gegenkonzepten, mit denen man sich dann abheben will, mit Geist oder sonst was, dass wir natürlich irgendwie eine Konvergenz klar haben mit über den Tierbegriff. Okay, ja, der Mensch ist doch irgendwie Tier, er hat sich aus Tiere irgendwie hinaus entwickelt und ist zumindest von Körper, von seinem Organismus her ist er doch irgendwie tierisch. Aber dass dann irgendwie die, also dass wir da einen Konsens haben und das natürlich einen Vorteil bietet im Vergleich zu der, zu dem anderen Punkt nochmal, wo man halt verschiedene Konzepte von Seele, Geist, Vernunft oder sonst was irgendwie bräuchte, wo halt eben diese Konvergenz nicht direkt besteht.
Vielen Dank, genau. Ganz einfach gesagt, der Körper ist einfach ein empirisch, oder das animalische Körper ist eine empirisch greifbare Entität.
Okay.
Das ist die Schnittstelle, die sich nach außen zeigt. Ich habe es vorhin gesagt, die Seele, wer kann sich mit der Seele beschäftigen? Ja? Wie können wir die Seele fassen? Das können disziplinär die Philosophen, können sich darüber Gedanken machen. Dann können es die Theologen. Die Philologen können das Wort Psyche untersuchen. Und dann können die Neurowissenschaftler kommen und sagen, gut, das, was hier Seele genannt wird, ist eigentlich gar nicht so eine Seele, so eine Substanz. Das ist eine Hirnfunktion, das ist der präfrontale Kortex. Wenn es um Emotionen geht, das ist das limbische System, das ist Seele. Also der Begriff der Seele ist nicht so wie eine Schnittstelle. Der ist eher so ein metaphysischer Begriff. Der Animalismus, das Tier, das ist total verschließbar. Das ist die Oberfläche. Da können wir von der Naturwissenschaft drauf zugreifen. Die Biologie sagt uns, was Tiere sind. Und die Philosophie merkt plötzlich, hoppla, wir müssen uns gar nicht mehr eine Differenz setzen zu Naturwissenschaften, sondern wir können die mitsprechen. Das ist sehr selten, dass beide, wenn wir das gleiche Gebiet haben, dass nicht gegenseitig sich strittig macht. Das ist also einer dieser Vorteile dieses Animalismus, dass es ein sehr, sehr zugängliches Konzept ist, was auch sehr viele Evidenzen erstmal für sich hat. Man braucht da nicht über die Seele und so spekulieren. Was jetzt, hat jemand eine Idee, was Animal Studies sein könnten? Was, wenn Sie jetzt mal hören, Animal Studies, an was denken Sie dann? Überhaupt diese Wendung irgendwas und dann Studies, das ist doch so. Sie kennen bestimmt verschiedene andere Studies. Es gibt alle möglichen Arten von Studies. Cultural Studies, es gibt ganz verschiedene Studies. Wenn wir jetzt hier einfach hier Animal einsetzen.
Ja. Ist das jetzt im Prinzip einfach dieses Konglomerat von allen möglichen Studienrichtungen, die sich halt mit dem Thema Tiere befassen, also zum Beispiel auch Neurowissenschaften, die sich mit Tieren befassen oder ganz simpel irgendwelche Meeresbiologien halt und dann eben diese interdisziplinären Sachen wie jetzt halt was viel genaueres, Nervensysteme von Tieren, die eben mit dem Menschen verglichen werden. Ich kann jetzt nicht genau
ja,
sagen, aber.
Ja, da, es geht in die richtige Richtung, hinten war auch eine Meldung. Ja.
Das ist auch zum Beispiel auch, ja, also eigentlich ein Studium über die Relation zwischen Mensch und Tier und auch gerade auch im Theaterbereich oder in so interdisziplinären Gebieten ist es jetzt im Moment sehr interessant, also wie reagieren Menschen mit Tieren zusammen und was ist in dieser Interaktion möglich?
Genau, also es ist eine kulturwissenschaftliche Richtung, Animal Studies. Also alles, was Punkt Studies ist sehr interdisziplinär und sehr, sehr kulturwissenschaftlich. Also diese Öffnung der Kulturwissenschaften, zum Beispiel, dass man jetzt in Literaturwissenschaft Studien machen kann zum Rauchen von Zigarren. Ja, dass man also so ein Phänomen plötzlich in der Literaturwissenschaft betrachten kann. Das wäre vor 50 Jahren nicht möglich gewesen. Ja. Das heißt, die öffnen sich die Grenzen zwischen Geistes- und Kulturwissenschaften also verschwimmen. Man kann sich also jedem möglichen Thema aus diesem kulturwissenschaftlichen Hintergrund annehmen. Ja, das ist damit klar. Also das Tier als Objekt der Kultur. Solche Tendenzen gibt es dazu. Das heißt einfach, dieser Schwerpunkt auf das Tier, der ist erstmal sehr attraktiv. Gehen wir weiter. Wer möchte lieber? Jetzt wird das Ganze etwas problematisiert mit diesem Ismus. Wir können es auch einfach so stehen lassen, wir können noch ein bisschen diskutieren. Oder wollen Sie vielleicht noch einmal?
As is the one with isms in philosophy, not everyone will define animalism in the same way. But a way that seems true to its use by many people is that it stands for the claim that we, each of us, are identical to, are one and the same.
Vielen Dank. Also hier sehen Sie schon bei diesem unteren Satz hier, es gibt sowohl ein Tier und jemand von uns an verschiedenen Orten. Und wir sind zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort dasselbe. Das ist also eine Riesenfrage, die hier schon auftaucht, die Eric Olson an Lynn Baker vorgeworfen hat. Er hatte gesagt, liebe Frau Baker, sagt jetzt, dass Personen der Menschsein und tierischer Organismus nicht dasselbe sein, sondern es sei nur eine Konstellationsrelation. Wenn sie aber nicht dasselbe sind, dann bedeutet das, dass wir an einem Punkt im Raum in der Zeit zwei Entitäten haben, nämlich unseren tierischen Körper und uns als Person. Und das nennt dann Olson das Too Many Persons Problem. Also wir sind immer einer zu viel, aber wir nicht identisch sind mit uns als Tier. Das heißt, wir schleppen immer so eine zweite Entität mit uns rum, nach Sicht der Konstitutionstheorie. Wir schleppen immer so ein Tier mit uns rum, was mit uns koinzidiert, also was praktisch an der Grenze her genau dasselbe ist, was aber dennoch nicht dasselbe ist. Das heißt, wir verdoppeln uns ständig. Wir sind ständig verdoppelt zu einem Zeitpunkt, an einem bestimmten Raum. Und das sagt Olson dann auf Baker, das ist total kontraintuitiv. Da ist immer eins zu viel. Wir müssen das als Identität fassen, nicht als Konstitution. Das führt zu ganz seltsamen Paradoxen. Das meinte dieses untere Zitat hier. Genau, also das können wir glaube ich überspringen. Ich weiß nicht, ob Sie sonst noch was haben. Ja genau, hier, das ist ganz interessant. Also, hier wird jetzt ein bisschen auf die Geschichte eingegangen. Also, dieser Begriff der Konstitutionstheorie und der, vor allem jetzt der Animalismustheorie, der ist recht neu. Wenn Sie mal die ganze Personendebatte anschauen, über Identität, werden Sie feststellen, dass vor allem es zwei Ansätze gab. Aber einer war besonders dominant, das war der Ansatz, dass unsere Identität als Person vom Selbstbewusstsein abhängt. Weiß jemand nochmal, wer dieser klassische Philosoph ist, der diese These formuliert hat? Ja. Genau, John Locke. Ja. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, also Locke sagt, wir existieren so lange, wie wir Bewusstseins, insofern, als wir Bewusstseinsidentität herstellen können, so vorangegangene Zustände von uns. Also Identität der Person reicht so weit, wie sie sich erinnern kann an sich selbst. Das war dieses Bewusstseinsparadigma. Und das ist aus ganz verschiedenen Richtungen her ist das in Frage gestellt worden. Und es gab jetzt hier erst solche Philosophen wie Strauss, und die kennen Sie, den hier kennen Sie sicherlich auch, den Derek Parfit, wer von Ihnen kennt den? Ich werde noch ein paar Sachen sagen. Derek Parfit, das ist dieser Herr hier, der ist verstorben, leider am Anfang dieses Jahres. Derek Parfit, der hat also ein sehr interessantes Buch geschrieben, Reasons and Persons. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen, das ist so ein wirklich ein Klassiker der neuen Theorie der Person. Und in diesem Werk Reasons and Persons werden Sie kein einziges Mal den Begriff Tier entdecken. Der kommt da nicht vor. Das interessiert den Paar. Das Tier wird einfach ausgeblendet, während nur auf unser Bewusstsein geachtet wird. Und Parfit geht so weit, dass er am Ende sagt, wir haben nicht mal so eine starke Bewusstseinsidentität, sondern wir können uns vorstellen, dass unsere Gehirne geteilt werden, also dass aus einer Person zwei Personen gemacht werden, die in Gehirnhälften verpflanzt werden. Und dann haben wir plötzlich eine numerische Identität. So plötzlich splittet sich unsere Bewusstseinsidentität auf. Wir haben so Abzweigungen. Wie so Bäume, die immer wieder diese Abzweigungen, wie so Äste, verästeln. Ein Parfits Argument ist, wenn wir diese Bewusstseinsidentität, wie sie von John Locke angedacht, konsequent weiterdenken, dann kriegen wir gar kein scharfes Konzept von Identität mehr zustande, sondern müssen wir von graduellen Beziehungen sprechen. Also hier bei Parfit ist so ein Trend zu beobachten, dass personale Identität abgeschwächt wird, hin zu einer Art von Ähnlichkeitsrelation. Wir leben fort, in dem wir Gehirne teilen können. Dann haben wir plötzlich zwei aus einer Person gemacht. Ein weiterer Punkt ist der, dass man sich so Teletransportationsszenarien vorstellen kann, wo wir sie kennen, dieses Beamen, Star Trek und so, wo so ein Beamvorgang scheitert und eben die Person, die gebeamt werden sollte, noch existiert, aber ein Duplikat an einem anderen Planeten entsteht. Dann haben wir plötzlich zwei Entscheidungen, wenn das überhaupt möglich wäre. Aber hier ist dieser Trend zu beobachten, Bewusstseinsidentität bis zum letzten Ende durchzudenken. Er hat noch andere Namen genannt und dann sagte er hier, one striking thing about these debates was the almost total absence in them of any mention of the notion of an animal. Also, Tier findet keine einzige Mal Erwähnung. Also es sei praktisch nur Person sei letztendlich der letzte Grund zur Analyse. Wir können den Begriff der Person nicht weiter analysieren. Wir kommen da nichts, auf nichts noch fundamental aus. Also diese Bewusstseinsidentität. Und dagegen steht die Theorie des Animalismus, die sagt, doch, wenn wir Personen richtig analysieren, dann kommen wir letztendlich auf den Begriff des Tieres. Das ist so dieser Gegentrend. Haben Sie eine Idee, welche Umstände diese Tendenz begünstigt haben könnten, diese neuere Tendenz? Dass Sie also geneigt sind, in mancherlei Hinsicht, nicht Person als diesen letzten Grund der Analyse anzusehen, sondern eben tatsächlich tierische Organismen. Was sind die? So in den letzten 20 Jahren als Animalismus gibt es noch nicht so lange. 20 Jahre. Genau, also so scheint es ja auch plausibel zu sein. Die modernen Naturwissenschaften haben die Differenz zwischen Tieren, normalen Tieren und uns als Personen immer geringer werden lassen. Ja. Also hier wurde genannt, Sozialverhalten, soziale Systeme bei Tieren, ja, dass man Tiere überhaupt als sozial charakterisiert, ist eine recht neue Tendenz. Ne. Dass man auch Erkenntnisse hat über das Funktionieren von Ameisenvölkern, dass man das in eine wirklich enge Analogie bringen kann zu staatlichen Systemen. Das ist eine recht neue Entwicklung. Aber natürlich auch Einsicht in unser Gehirn, das funktioniert in unser Gehirn. Oder natürlich letztendlich in Gentechnik oder an die genetische Analyse, dass man sagt, die DNA ist zum allergrößten Teil identisch. Also mit einer Ratte, ich weiß nicht, wie viel Prozent ist, 98% oder so, bis 97% ist Menschenratte, also nur wenige Prozent reagieren. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht liegt es nahe, diese Unterscheidung nicht mehr so stark aufrechtzuerhalten. Aus zwei Gründen. Einmal, weil wir uns immer mehr naturalisieren. Wir haben die Erkenntnisse. Das ist eine Tendenz. Die andere Tendenz ist die, dass wir erkennen, dass Tiere durchaus immer mehr soziale, in Anführungsstrichen personale Eigenschaften aufweisen, je mehr wir hinschauen. Das sind zwei Tendenzen, die den Begriff des Tieres nicht mehr so negativ belastet haben. Also man muss dazu sagen, Animalismus ist jetzt nicht nur ein deskriptiver Begriff, eigentlich schon, aber er hat immer normative Implikationen. Überlegen Sie, wenn man einen Menschen in einer bestimmten Hinsicht ein Tier nennt, dann ist das keine freundliche Situation. Ja? Wer einen anderen Menschen ein Tier nennt, der wird das tun, um ihn zu kritisieren, zu diffamieren, zu beleidigen. Keine neutrale Aussage. Und der Begriff des Tieres hat bis vor kurzem eben einen sehr, sehr negativen Beitrag gehabt, sodass er es schwer hatte, in diese Debatte Eingang zu finden. Jetzt hat es sich auf dieser Seite
hingewirkt. Ja, ich glaube, weil vor allen Dingen jetzt
Aussagen wie zum Beispiel Genetik, die das wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen entmystifiziert hätte oder sonst was, wäre dann eher so ein interessanter Gegenpunkt, weil es halt eben mittlerweile in der Genetik eben nicht mehr so ist. Also gerade aus den 2000ern hatte man ja durch die Beendigung von diesem Human Genome Project eher oder schon in den 90er eher die Tendenzen gehabt, hoppla, das ist ja doch alles viel komplizierter und alles doch nicht so, wir können da doch nicht irgendwie mit so einem Determinismus arbeiten, der ja dann auf alle kulturellen Bereiche oder auch auf Philosophie sich irgendwie ausbreiten könnte, sondern letztendlich wissen wir ja dann doch gar nicht so viel. Also da ist dann eher die interessantere Frage, ob das nicht eher dagegen sprechen würde oder ob man da vielleicht eher einen anderen Punkt finden müsste, um das zusammenzubringen.
Ja, vielen Dank. Also, ist richtig. Die bessere Erkenntnisse der Naturwissenschaften fördert einerseits zutage, dass es Nähen gibt, die man bisher nicht gesehen hat. Das ist jetzt, das lese ich da als raus, aber wie Sie richtig sagen, man findet natürlich auch plötzlich viel stärkere Divergenzen auf einer objektiven Basis. Das ist zweischneidig, aber man kann zumindest Nähen objektivieren. Man kann Gründe dafür anführen, dass es vielleicht eine Identität gibt, und zwar nicht nur aus irgendwelchen spekulativen Argumenten heraus, sondern aus Tatsachen. Und da wäre eben so ein Punkt, dass man sagt, wenn die DNA ist zu so und so viel Prozent identisch oder ähnlich. Natürlich kann man wiederum sagen, auch wenn es nur 3% Differenz sind, 3% können entscheidend sein. Die Frage, wie analysieren wir diese 3% dann? 3%
oder auch überhaupt nur auf die DNA.
Genau. Was ist der Punkt? Genau, was sind diese Strukturen, auf die wir achten müssen? Das wird natürlich letztendlich im Gehirn etwas sein, was im Gehirn befindet. Ja, das ist wie gesagt der Derek Parfit. Hatten Sie in diesem Text sonst noch irgendwelche Punkte sich notiert, die Sie besonders für diskussionswürdig hielten? Also das ist jetzt, also sonst würde ich kurz noch hier drauf eingehen, das ist jetzt ein kurzer Abschnitt zu Derek Parfit, das ist dieser Denker, den ich Ihnen hier gezeigt hatte. Der hat hier diesen Slogan von Identität ist nicht entscheidend. Identity is not what matters. Das ist so ganz bekannt von Derek Parfit. Das ist so die letzte Konsequenz eines bewusstseinstheoretischen Zugangs. Wenn wir bewusst Bewusstseinsrelation für entscheidend halten für Personen, dann, sagt Parfit, kommen wir nicht mehr zu einem Konzept von starker Identität. Ja, wenn wir darauf setzen, bei Personalitätsdebatte, auf das Bewusstsein, Selbstbewusstsein, dann müssen wir leider unseren starken Begriff von Identität aufgeben, von numerischer Identität. Wir haben nur noch qualitative Identität. Warum? Weil, wie ich schon sagte, wir uns vorstellen können, dass wir unser Gehirn, also das zwei Hälften, in andere Körper verpflanzen. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Hälfte des Gehirns dazu in der Lage ist, Selbstbewusstsein zu erzeugen, was der Fall ist, es gibt Menschen, die haben nur eine Gehirnhälfte oder sehr reduziert, sehr reduziertes Gehirn, dann ist es logisch möglich, vielleicht ist es nicht biologisch, faktisch, aber logisch möglich, wenn unser Gehirn sich so verhält, dass wir aus einer Person zwei Personen machen. Und dann haben wir das Problem, dass wir numerische Identität leisten. Aber aus einer zwei gemacht. Das ist der Trend bei Derek Parfit. Und das ist natürlich wirklich problematisch, weil überlegen Sie, was geht damit einher, wenn wir jetzt sagen, es kommt nicht mehr so sehr auf die Identität von Personen an. Parfit geht selbst darauf ein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das vielleicht kennt. Gegen Ende seines Buches hat Parfit eine Ethik noch entwickelt, also ethische, moralphilosophische Ansätze, die aus seiner Theorie, dass es nicht auf Identität ankäme, folgen. Was sagt er? Haben Sie eine Idee? Was könnte da von der ethischen Theorie aus folgen? Wenn wir sagen, auf personale Identität kommt es eigentlich gar nicht an. Es kommt darauf an, dass wir irgendwie in einer qualitativen Identität fortleben, dass wir Erinnerungen haben, vielleicht auch schwache Erinnerungen von geteilten Gehirnen, aber die eigentliche Identität ist nicht das Entscheidende. Was für normative, ethische Implikationen bringt so eine Theorie mit sich? Haben Sie eine Idee? Könntest du es ein bisschen ausführen?
Also ja, wenn Sie das gerne anteilen, also wer ist dann derjenige, also der also, Subjekt begriff eigentlich? Also das Subjekt wird dann eher ein schwaches.
Richtig, genau. Richtig, also so argumentiert Parfit letztendlich. Er sagt, wir sollen uns, und das ist das Tolle an diesem Konzept, sagt Parfit, nicht mehr so sehr uns kümmern, ja, darauf bedacht sein, dass wir unsere Identität durchhalten. Im Vergleich, das in einem Glastunnel, in dem wir uns befinden, also wir seien ständig durch einen Glastunnel abgetreten von anderen Personen. Er sagt, wenn wir Identität schlechter verstehen, dann schwindet dieser Glastunnel und wir sind nicht mehr so sehr besorgt um unsere eigene Identität, Existenz, sondern wir kümmern uns mehr um andere. Das ist so diese normative Implikation, die bei Parfit erfolgt. Natürlich wiederum diskutabel, folgt das wirklich daraus? Ist das wirklich so ein toller Ansatz? Was würde dagegen sprechen? Gibt es so einen Versuch, personale Identität nicht mehr numerisch, streng numerisch zu fassen? Was spricht dagegen aus normativen Gründen? Das nennen wir Identität von uns. Und das scheint hier etwas verloren zu haben. Und dann sagt der Animalismus, kein Problem, wir haben alles. Wir haben alles, was man dazu braucht. Wir haben die Identität, die ganz strenge Identität, nämlich unseren Körperorganismus. Und das ist nicht eine Identität, wie zum Beispiel eine Res Cogitans, wo Biologen oder Naturwissenschaftler sagen würden, ja, die gibt es doch gar nicht, die können überhaupt nicht greifen. Sondern das ist eine Identität, die prinzipiell in verschiedenen Diskursen, verschiedenen Wissenschaften anerkannt ist, gemeinhin vorausgesetzt wird. Das ist diese ganz starke Einsicht des Animalismus. Wenn es um Identität geht, lassen wir uns auf gar keine Spekulation ein. Da setzen wir da an, wo uns die Naturwissenschaft schon Erkenntnisse vorliegen. Und die Frage ist jetzt die, wie man aus diesem Organismus heraus diese höherstufigen Funktionen erklären kann. Personale Eigenschaften sind. Ja, hier fragt er nochmal, warum die Idee des Tieres in der klassischen Debatte nicht zu finden ist. Und jetzt bezieht sich diese Einleitung auf das Argument von John Locke. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Argument im Hinterkopf haben bei John Locke. Das ist also eine sehr interessante Debatte. John Locke unterscheidet zwischen drei Formen von Identitäten. Er kennt einerseits so eine Identität, wie sie vorliegt bei materiellen Gegenständen, Steinen oder solche. Das ist eine Form von Identität. Und er sagt Locke, wenn wir ein kleines Atom einem Stein nehmen oder einem Gegenstand, sagen wir mal den natürlichen Gegenstand, dann ist es nicht mehr dasselbe. Da geht numerische Identität verloren, wenn wir nur ein kleines Teilchen wegnehmen. Das ist ein ganz heikles Identitätskriterium, höchst problematisch, aber er sagt, diese ganz basale Identitätsvorstellung, numerische Identität, wenn wir da einen Gegenstand oder ein Ding, einen Stein, wie er so ruhig, ein kleines Teilchen wegnehmen, ist es nicht mehr derselbe Stein. Dann geht Identität verloren. Auf der Zeitebene kennt Locke sowas wie natürliche Identitäten. Das wäre dann das, was wir mit Animalismus meinen. Er sagte, Tiere oder auch Pflanzen, Organismen, die haben in sich so ein Identitätsprinzip, nämlich den Organismus als sich selbst aufrechterhaltendes System. Da haben wir so eine Identität, der es nichts macht, wenn wir ihr zum Beispiel ein Blatt nehmen. Also denken Sie an eine Pflanze. Sie nehmen eine Pflanze, ein Blatt, schneiden ein Blatt ab. Würden Sie sagen, das ist noch dieselbe Pflanze? Was würden Sie sagen? Ja? Würde man gemeinhin schon sagen. Ja? Oder jetzt, man kann ein bisschen martialischer werden. Wenn Sie jetzt sich selbst einen Finger abschneiden, dann sind Sie immer noch derselbe Mensch, dieselbe Person. ändert an ihrer Identität. Kleiner Exkurs, sind bei Altpflanzen so. Stellen Sie sich mal eine Kletterpflanze vor. Kletterpflanze, Sie schneiden die in zwei Stücke und verpflanzen beide an verschiedenen Orten. Was haben Sie dann? Efeu oder sowas. Haben Sie zwei neue Pflanzen. Also Sie sehen, bei Pflanzen ist es nicht so ganz klar. Bei Pflanzen ist es schwierig. Das ist dann so wie bei der McCarthy, dass wir unser Gehirn verpflanzen. Es gibt manche Pflanzen, deren Zerteilung nicht zur Auflösung der Identität führt, sondern gerade dazu, dass man eine neue Identität schafft. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie verhält sich jetzt die neue Pflanze, die wir gepflanzt haben, zu der ursprünglichen Pflanze? Ist es eine neue? Haben wir zwei neue Pflanzen? Welche Pflanze ist jetzt die ursprüngliche? Wo ist die Identität hin? Wir sehen, das ist ein Riesenproblem mit numerischer Identität bei Kletterpflanzen. Da würde sich der Botaniker keinen Kopf drum machen, das ist ihm egal. Aber philosophisch gesehen ist es eine Frage. Wir fragen, was ist jetzt mit der ursprünglichen Kletterpflanze passiert? Lebt sie fort? Ist es dann ihr Nachgeborenes? Oder sind zwei neu entstanden? Oder ist sie kaputt gegangen? Also solche Fragen stellt Harvard auch bezüglich unserer Gehirne. Wenn wir uns vorstellen, uns werden die Gehirnhälften genommen, was passiert mit uns selbst als ursprünglicher Person? Leben wir fort in beiden neuen Personen, die jeweils eine Gehirnhälfte haben? Entstehen zwei neue Personen? Das kann man sich schon mit der Pflanze fragen. Da brauchen wir gar nicht auf Gehirne einzugehen. Und das ist praktisch nach John Locke die zweite Ebene der Identität, das sind natürliche Identitäten. Und dazu gehört eben auch der Mensch. Der Mensch in seiner Identität, die zählt John Locke zu dieser zweiten Ebene, ähnlich wie Pflanzen. Und das ist gerade das, worauf wir hier zukommen, dass wir hier zwischen Tier und Person unterschieden haben, ganz, ganz stark. Und diese tierische, natürliche Identität, die betrifft auch den Menschen. Und jetzt unterscheidet aber John Locke nochmal ganz fundamental zwischen Tier oder Mensch, Organismus und Person. Also zwischen Person und tierischem Organismus besteht nach John Locke eine ganz, ganz gravierende Differenz. Und dasjenige, was diese Differenz ausmacht, ist für John Locke das Selbstbewusstsein. Also das Selbstbewusstsein, das wir uns zurückerinnern können an andere Bewusstseinszustände, das macht die Identität der Person aus und nicht ihr Körper. Sie kennen sie ja nicht, dieses Beispiel haben Sie schon mal gehört. Da führt dann John Locke das Beispiel an zwischen einem Prinz und einem Tischler oder Schneider. Und dann sagt John Locke, stellen wir uns mal vor, das Bewusstsein des Prinzen würde in den Körper dieses Handwerkers übergehen. Wo wäre dann der Prinz? Also stellen Sie den Fall vor, wir haben zwei Menschen, zwei Personen. Das Bewusstsein ist ein Prinz und ein Handwerker. Und das Bewusstsein des Prinzen geht in den Körper des Handwerkers über und ersetzt das Bewusstsein des Handwerkers. Machen wir eine kleine Umfrage. Wer von Ihnen sagt, der Prinz ist jetzt im Handwerkerkörper? Und wer von Ihnen würde sagen, dass der Prinz der Prinzkörper ist, ohne Bewusstsein? Die meisten sagen, also das ist praktisch, die meisten sagen, dass die Identität des Prinzen mit seinem Bewusstsein wandelt. Also dass der Prinz ist, selbst wenn er in einem Körper eines einfachen Handwerkers steckt.
Ja, ja, ich glaube, das ist Prinz. Also ich glaube, Prinz ist ja irgendwie gut, was von außen auf Leute gesehen wird. Deshalb würde ich glauben, dass der Körper wahrscheinlich noch eher diesen Status als Prinz
okay.
Hat. Als abstrakter Person X und Y genannt hätte, ich aber gesagt, dass Person X im Körper von Y weiterlebt. Oder
also, ist. Dass ich sagen würde, es geht mit dem Bewusstsein über.
Genau. Mhm.
Aber es ist ein guter Punkt, den Sie anführen, weil Prinz tatsächlich nicht nur jetzt, es kann eine natürliche Eigenschaft, eine soziale Eigenschaft. Und das ist ein guter Punkt. Und ich habe auch ziemlich vergessen, weil man könnte jetzt wirklich sagen, ein Prinz definiert sich, die Identität des Prinzen bestimmt sich durch die Symbole, also wesentlich die Kleidung, das Aussehen, die Äußerlichkeit, die repräsentative Funktion. Und dann wäre es tatsächlich so, das kann jetzt auch gar nicht, dass man dann Gründe dafür hätte, sagen, nein, der Prinz, selbst wenn er nicht mehr das Prinzbewusstsein hat, er sieht so aus, er verhält sich jetzt vielleicht seltsam, er ist etwas ungelenk, wenn die einen Bewusstseinstausch machen, wenn jetzt im Prinzen das Bewusstsein des Handwerkers ist, aber er sieht so aus und er ist vielleicht Gott gegeben, Gott gewollt, beziehungsweise eben eingesetzt von Gott, wenn es dieses mittelalterliche Denken ist, dann wäre das tatsächlich, kurz sagen, die Identität ist unberührt geblieben. Ja. Das hatte jetzt die sich hier.
Ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich ähnlich wie Lorz beides vermutet. Also dem einen, wie sich das Bewusstsein selber fühlt. Und das Bewusstsein fühlt sich ja quasi immer noch, dass es der Prinz ist in dem neuen Körper. Kann jetzt aber theoretisch, wenn die Umwelt auch in ihm herum sagt, du bist doch aber, was, Schreiner?
Irgendwie Handwerker.
Der Kopf ist jetzt aber der Handwerker. Der kann jetzt das Bewusstsein annehmen, dass es der Handwerker ist und quasi fortan auch als der Handwerker leben und der Körper eben. Der ist halt, wird halt zum einen auch noch von allen immer um als quasi dieser Prinz empfohlen. Mhm. Also
genau.
Wirklich diesen Dualismus von, was das Bewusstsein empfindet und was quasi der Kontext empfindet, gebildet.
Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, diese Zuschreibung von außen, die auch die Identität auszumachen. Zeigen Sie sich?
Also ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man sagt, man hat hier ein Gehirn und hier einen Körper und die setzt man jetzt auch einfach anders zusammen, weil dieses Gehirn oder dieses Bewusstsein ist ja auch durch diesen Körper, durch die Erfahrungen in den Körper genauso diesem Bewusstsein geworden. Und wenn man das jetzt in einen anderen Körper setzt, dann müssen die erstmal auch irgendwie in eine Kommunikation gehen und dann muss auch, dann wird wahrscheinlich das Gehirn anders werden und der Körper anders werden und dann wird vielleicht was ganz anderes rauskommen.
Genau, das ist ein guter Punkt, dass man sagt, als Bewusstsein und Körperlichkeit, die kann man nicht einfach so ablösen und so ganz flexibel verteilen. Von diesem Szenario ging Locke aus. Er sagte, ein Prinz und ein Handwerker tauschen Bewusstsein. Und die These von Locke war, die Identität des Prinzen richtet sich nach dem Bewusstsein. Das heißt, wo auch immerhin das Bewusstsein des Prinzen geht, Locke bringt das Beispiel eines kleinen Fingers, in den hinein das Bewusstsein gehen könnte, dann sagt er, dann ist das ist der Finger, der Prinz. Also überall dahin, wo das Bewusstsein dringen kann, geht die Identität. Gleich. Und Sie haben da völlig recht, dass man sagen muss, das ist eine sehr problematische Vorstellung, weil wir immer von der Wechselwirkung ausgehen müssen. Ja? Bewusstsein oder auch, wir müssen jetzt nicht Gehirn sein, geht vom Bewusstsein aus. Bewusstsein hat immer auch phänomenale Qualitäten. Das heißt, ein Bewusstsein verhält sich zu dem Kontext und wird geprägt durch den Kontext. Ja? Wenn ein Bewusstsein des Prinzen in diesem Handwerkerskörper wieder aufwachen würde, dann würde sich das Bewusstsein sehr unwohl fühlen, wenn man das sagen könnte. Es wäre nicht mehr derselbe Prinz. Ja? Er hätte sicherlich einen sehr großen Charakterwandel vollzogen durch diesen anderen Körper. Und man hätte ihn vielleicht auch selbst auf Basis des Bewusstseins nicht wiedererkannt. Kann man die Frage stellen, jetzt haben Sie sich nochmal gemeldet? Ja,
und dann nee, ja, das hat sich ergeben. Also ich meine, ich wollte zu der Zwillingsforschung, weil da ist es ja auch so, dass einfach mal, wenn also sehr ähnliche eineiige Zwillinge in unterschiedlichen Kontexten aufwachsen, die dann sehr beeinflusst sind von der Umgebung und das nicht nur so subjektiv intern alles stattfindet und das dann so wie ein Baukastensystem auseinanderbaut und wieder zusammenbaut.
Richtig, also es gibt eine Wechselwirkung. Und das ist ein Problem der Subjektivitätstheorie von Personalitäten. Und da würde der Animalismus sagen, um auf unser Thema zurückzukommen, diese ganzen Probleme haben wir nicht. Ja, weil bei uns ist die Identität behandelt auf Organismus. Bewusstsein, Selbstbewusstsein ist ein riesenkomplexes Thema, das lassen wir außen vor. Eric Olson geht so weit zu sagen, personale Identität und Identität ohne Psychologie. Eric Olson sagt, wenn wir über Identität von Menschen, von Personen sprechen, dann spielt für uns die Psychologie überhaupt keine Rolle. Das ist staatliches Wesen. Das ist klar.
Ja, was ich noch ergänzen wollte, eigentlich gerade zu dem Ansatz, was die Kommilitonin gerade gemeint hat, allein schon die Tatsache, also dass es ja schon mal problematisch ist, schon mal überhaupt anzunehmen, dass man Bewusstsein vom Körper kann. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Aber genau wegen dieser Grundvoraussetzung kommt mir eigentlich dieses Gedankenexperiment doch ein bisschen tautologisch vor, ehrlich gesagt. Weil ich habe irgendwie schon das Gefühl, wenn ich sage, okay, ich kann Körper vom Bewusstsein trennen und kann dieses Bewusstsein in anderen Menschen einpflanzen, dann habe ich eigentlich schon für mich automatisch schon irgendwie die Antwort, weil ich auch das Gefühl habe, dass die These, die ich dann eigentlich damit zeigen will, eigentlich genau das ist, was ich schon mal voraussetzen muss, damit ich überhaupt Körper vom Bewusstsein bin.
Genau, es ist nicht von Locke als ein Argument gemeint, sondern nur als eine Illustration, als ein Beispiel dafür, dass wir die Intuition haben, dass Identität am Bewusstsein hängt. So, und diese These vertritt dann ja mal Animalismus nicht. Dann sagt der Körper ist entscheidend. Und wenn wir jetzt noch kurz ausgehen zur nächsten Sitzung, die Stunde ist leider zu Ende. Wir werden jetzt in der nächsten Sitzung am 12. Mai den ersten Text von Eric Olson lesen. Das ist ein Kapitel aus seinem Buch Animalismus. Das ist eines der ersten, und das ist die Frage, auch Kinder Animalismus. Also das ist gerade die Frage. Sind Leute, Menschen, Tiere? Das ist diese Frage, die wir hier auch heute diskutiert haben. Ich werde jetzt hier diese Sache abfotografieren und ihn zugänglich machen. Und dann lesen Sie doch mal einfach diesen Text, der ist nicht allzu lang, auf der nächsten Sitzung, vor dem Hintergrund dieser Punkte, die wir uns heute erarbeitet haben. Und schauen mal, ob Sie mit Olsons These einverstanden sind. Olson wird natürlich hier auf dieser grünen Seite sein. Schauen Sie mal, ob er andere Argumente findet, als die, die Ihnen heute eingefallen sind. Und schauen Sie auch, ob diese Argumente Sie überzeugen. Oder ob man nicht da kritisieren kann, sagen, nee, hier die Sprache Selbstbewusstsein, das ist so substanziell, das ist so begrifflich eng mit Identität von Person, von Menschen verbunden, dass wir das nicht aufgeben können. Schauen Sie mal, ob Olson darauf eingeht. Alles klar, bis zum nächsten Mal.